Die frühe DTM hier so von 87 bis 92, da hatten wir schon tolle Kerle dabei. Sehen's disposiert, wenn man zu langsam lenkt, gell? Ich will einfach nur wirklich allen mit auf den Weg geben, wenn man etwas wirklich will, hart dran arbeitet und kämpft. Es gibt immer wieder Türen, die aufgehen. Immer wieder, immer wieder. Ja, man muss halt einfach nur beißen und wollen, ne?
Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur zweiten Folge von Motorklassik trifft mit Christian Menzel. Den meisten von euch müssen wir Christian wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Er erkundete mit einem Traktor die Ideallinie der Nordschleife, ist einer unserer Fahrer anlässlich des 75-jährigen Jubiläums von Automotorensport beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das tatsächlich stattfinden wird. Zudem ist er einer der dienstältesten Rennfahrer hierzulande und einer der Instruktoren der ersten Stunde beim Automotor- und Sportfahrsicherheitszentrum am Nürburgring. Genau dort haben wir mit ihm gesprochen. Und Christian Menzel spricht Klartext über seine Idole Harald Groß, Hans Heyer und Walter Röhrl und über sein Glück.
Heute habe ich da eigentlich keine wirklichen Idole mehr, weil die meisten mir nicht den Grund dazu geben, die als Idol zu sehen, weil ich heute fast nur noch von selbstverliebten Rennfahrern umzingelt bin, die den ganzen Tag nur versuchen, in der Öffentlichkeit ihr tolles Ich zu präsentieren. Das war früher Gottlob anders. Es gibt auch heute noch gute Typen, keine Frage, aber die kannst du in einer, zwei Händen abzählen, ja. Die gehen leider unter, weil sie ja nicht die Präsenz haben. Ja?
Wolltest du auf jemanden bestimmten raus, Dirk?
Nein, nicht
Aber
unbedingt, ganz offen gefragt.
von früher habe ich viele Heroes. Also ich muss sagen, also gerade diese Jungs aus der deutschen Rennsportmeisterschaft oder später auch so die frühe DTM hier so von 87 bis 92, da hatten wir schon tolle Kerle dabei, tolle Typen, richtig auch heute noch geile Typen sind und Jungs, die im Leben stehen, die wirklich wissen, wovon sie gesprochen haben, die Racing mit Leidenschaft betrieben haben. Also nicht Mittel zum Zweck, damit sie ein geiler Typ sein dürfen, sondern die haben Racing mit Passion gemacht, wie man so schön sagt. Deswegen sind auch für mich so Typen, Motorradfahrer sind für mich auch Typen, weil die jeden Tag, wenn die ihrer Passion nachgehen, auch mit dem Risiko leben, ihr Leben verlieren zu können. Das haben wir ja heute so nicht mehr. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wir heute noch jedes Jahr vier, fünf Kollegen zu Grabe tragen würden, dann würden sich viele das überlegen, ob sie wirklich so viel Leidenschaft haben und bereit sind, auch ihr Leben zu lassen. Und das ist halt toll, wenn du diese Motorradjungs siehst. Ich kenne ja auch welche und wenn du mit denen redest, das sind so geile Typen, wie wir die früher in den 60er, 70er, 80er Jahren auch noch im Automobilsport hatten. Das sind einfach Leute, die mit unglaublich viel Leidenschaft und Herzblut diesen Sport lieben und auch bereit sind dafür auch zu sterben, ja. Und für mich sind auch diese Isle of Man Jungs, ne, das ist ja ein Traum. Ich meine, okay, da wir jedes Jahr, wenn da Rennen gefahren werden, sterben zwei, drei, aber die sterben für das, was sie am liebsten getan haben. Das darf man nie nie außer Acht lassen, ja. Nein, und von früher Heroes, boah, deutsche Rennsportmeister Hans Heyer ist ein unglaublich toller Typ. Wir schreiben öfter mal und ich habe auch mal drei Sendungen gemacht damals mit Automotor Sport Channel. Die hieß Menzel trifft. Da habe ich als ersten Gast hatte ich damals oder ich durfte Gast bei ihm sein. Da waren wir bei Hans Heyer in Wegberg. Das war ganz, ganz toll. 2 Tage mit dem gedreht. Wunderschön. Und meine weiteren Gäste waren damals der Walter Röhrl und der Prinz Leopold von Bayern. War ja mein Teamkollege der Poldi früher. Und die beiden Drehtage mit dem Walter waren unfassbar schön. Und was mich sehr geehrt und geadelt hat, war die Aussage von Walter. Der hat mich nach diesen 2 Tagen, hat er mich so in den Arm genommen und dann zu mir gesagt, dass das die besten 2 Tage TV gewesen wären, die er je gemacht hat. Und nicht, weil ich jetzt ein toller Hecht sein will, sondern weil wir einfach, ich kenne den Walter auch seit über 25 Jahren schon, weil wir einfach auf einer Wellenlänge über Motorsport reden. Und er wusste, dass er mit mir ganz andere Themen anschneiden kann und die mir erzählen kann, wie, sagen wir mal, vielleicht jetzt jemanden, der nicht so tief im Thema ist. Und das hat dem Walter damals unglaublich viel Spaß gemacht. Und der hat uns ja Stoff für 3 Sendungen geliefert. Der hat uns Geschichten erzählt, die waren so fesselnd und faszinierend. Und du hattest dieses Gefühl, live dabei zu sein.
Gibt es da eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist von Walter Röhrl, die er dir erzählt hat?
Ja, da gibt's viele gute Geschichten, die er da erzählt hat, auch so wie zum Beispiel auch, wie er dann mir erzählt hat, wie er dann zu Audi gekommen ist. Was war sein Grund, zu Audi zu wollen? Und er sagt, es gab zwei Gründe. Er wollte diesen Quattro-Allrad lernen, damit zu fahren. Das war seine Herausforderung. Und er wollte, glaube ich, damals den Hanno Mikola schlagen. Oder Stig Blomqvist. Den hat er noch nicht als Teamkollegen gehabt. Er hat mir dann erzählt, er hat alle auf der Liste abgehakt. Ja? Alleen, egal wie die hießen. Die hat er alle erledigt. Aber das war noch für ihn ein offenes Thema. Ja? Wie schnell ist der Stig? Und den will er schlagen. Deswegen, das war dann sein wahrer Grund oder die Motivation, dann zu Audi zu kommen. Und dann so diese Anfangsgeschichten, wie das dann da lief und dann auch über im Team dann selber, wie er dann da auf der Monte dann die ersten drei Prüfungen rasiert worden ist und wie er sich die Kugel geben will und dann so nach und nach rausbekommt, warum er so langsam ist. Und das ist genial. Und was ich aber toll fand zum Beispiel, wir sind dann ja, damals hatten wir zwei Rallye-Autos. Wir haben angefangen mit dem Ascona 400. Das war das Originalauto, womit er die Elfenbeinküste gewonnen hat. Mit diesem Auto, dem Auto durfte ich fahren. Und der, ja, egal. Ist wieder, die Geschichte wird zu lang, aber es war lustig. So, mit dem Auto bin ich dann beim Walter auf den Hof gefahren. Und dann kam der Walter raus und dann haben wir uns begrüßt und dann war die weitere Story war dann die, dass wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind und haben im Auto dann quasi so über seine Karriere, über sein Leben gesprochen, später noch in der Garage bei ihm. Und was mich aber dann aber wirklich, was ich geil fand, war, ich habe ihm dann auf dem Weg zurück zu ihm nach Hause, da habe ich ihn dann eigentlich, Kameras liefen, habe ich ihn dann so privat gefragt. Ich sag, wie ist denn das eigentlich hier in deinem Ort? Bist du hier der Walter Röhrl oder bist du der Walter? Ja. Und dann hat er mich angeguckt und sagt, ja, ich bin hier der Walter. Ich sag, okay, das finde ich toll. So. Und dann passiert etwas, was Geiles. Wir fahren dann da bei ihm auf dem Hof und steigen aus. Und er ist damals gerade 70 Jahre alt geworden. Und dann kommt der Nachbar und kommt rüber und nimmt ihn so in den Arm und sagt dann so zu ihm, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir zum Geburtstag gratulieren. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Und das war dann so für mich so prägnant, dass ich sage, geil, ne? Das ist der Walter. Er ist dort einfach nur der Walter und nicht der Herr Röhrl. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich generell an Menschen liebe, wenn so eine Bodenständigkeit da ist. Ja. Und das ist toll. Das ist das wichtigste Gut an einem Menschen, dass es einfach dieses Privatleben gibt, wo alles völlig normal ist, wo der auch morgens zu seinem Briefkasten geht, den aufmacht, die Post guckt und sagt, Scheiße, wieder 5 Rechnungen drin. Wieder 2 Sachen vom Finanzamt, wo man sich drüber ärgert oder so, ja. Es ist das wahre Leben. Und so soll es eigentlich sein. Das war toll. War schön. Der Walter ist eh eine tolle Persönlichkeit. Ich habe mit ihm schon früh zu tun gehabt, und zwar hier am Nürburgring, hier im Fahrsicherheitszentrum. Wir haben ja 1995, habe ich ja angefangen, diese Sportauto-Perfektionstrainings, die ja heute auf der Nordschleife stattfinden. Diese erste Art von Perfektionstraining haben wir hier im Fahrsicherheitszentrum gemacht, 2 Jahre lang, indem wir nur mit den Leuten Fahrdynamik trainiert haben. Ein Jahr später sind wir dann hoch auf die Grand Prix-Strecke und irgendwann haben wir uns auf die Nordschleife getraut. Ich und der Timo Kluck, wir sind die dienstältesten Sportauto-Instruktoren. Ja, das muss man mal erwähnen.
Ja, klar.
Uns gibt's immer noch. Und da war der Walter schon hier. Das war damals immer total faszinierend, wie der Walter mit den Leuten auch geredet hat. Also ja. Das ist wie ein Krimi. Du hörst ihm zu und sagst, geil, es ist so. Und dann hatten wir auch so eine Situation, Wir haben ja hier unseren Schleudersimulator, ne, diese Maschine, die uns das Heck ja instabil machen kann. Und die war eingeschaltet, die stand sogar auf stärkste Stufe, weil ich habe gerade eine Demonstrationsfahrt gemacht und stehe mit meinen Teilnehmern draußen und erkläre denen nochmal die Abläufe. Und der Walter kam hier oben aufs Gelände, wollte zu uns und fährt über die Platte. Er hat aber gar nicht gewusst, dass die Platte aktiv war. Und kriegt natürlich volles Rohr von der Platte, eine geballert und dreht sich. Ja, weil er hat nicht damit gerechnet, die an ist. Dreht sich. Und meine Teilnehmer völlig entsetzt, ja, und sagen, mein Gott, der Walter dreht sich, das kann doch nicht sein. Und dann hält er bei uns an und steigt dann mit seinen 1,97 aus und sagt dann zu den Teilnehmern, sehen's, das passiert, wenn man zu langsam lenkt, gell?
Das ist dann so. Großartig.
Ja, war großartig, ne? Und dann hat er so eingestiegen, wieder hat's wieder oben Anlauf genommen, ist drüber, hat's dann geschafft. Und das ist halt sehr authentisch und das ist halt toll Und dann habe ich morgens die Theorie gemacht und dann haben die Teilnehmer gesagt, kann der Herr Röhrl nicht die Theorie machen? Und dann hat der Walter dann gesagt, nee, das soll der Christian machen, das passt schon. Und dann habe ich dann gesagt, ja, dann setze ich daneben und dann, wenn Fragen sind, kannst du mich ja unterstützen und so. Und dann kamen Fragen und da habe ich den Walter immer angeguckt und dann hat der Walter irgendwann zu den Teilnehmern gesagt, hören's, das ist egal, wer das erzählt, sagt er, das ist Physik. Und alles, was er euch erzählt, stimmt so, sagt er, es ist so. Könnt ihr ihm glauben, sagt er, es ist völlig egal, ob ich das erzähle oder er, so ist es. Und das ist halt immer so authentisch und das habe ich immer an ihm sehr gemocht und er ist einfach ein toller Mensch. Ist genau wie Sabine, ist einer der wenigen, die wirklich eine Vorbildfunktion haben, ja, oder die uns Vorbilder sein dürfen.
Ein ganz großes persönliches Vorbild oder ein Förderer auch für dich. Für dich, Christian, war ja Harald Groß.
Ja. Harald ist natürlich eines meiner Kindheitsidole. Ne? Du hast früher diese Programmhefte unterschreiben lassen und ich habe den Typen immer geil gefunden. Ne? So ein Ruhrpott-Kind. Später habe ich auch dann begriffen, was ein Milieu ist. Dann habe ich auch gewusst, was der so nebenbei noch macht. Fand ich aber gar nicht schlimm. Fand ich immer lustig bei ihm. Fanden alle lustig. War von allen immer... Wer durfte schon zwei Modelle haben, ja, und gleichzeitig Profi-Rennfahrer? Aber wer den Harald kennt, der fängt an zu lachen und sagt, ja klar, der darf das. und dann habe ich den Harald natürlich später dann Gott sei Dank auch kennengelernt dürfen und muss sagen, ist ein wunderbarer Mensch. Ich bin mit dem wochenlang unterwegs gewesen. Wir haben früher viel für BMW so Produktschulungen, Produktpräsentationen gemacht und da war der Harald ja immer pfiffig. Der hat immer dann so Fuhrparkleitung und da war ich mit dem wochenlang unterwegs. Wir haben gelacht. Mit diesem Mann habe ich so viel zu verdanken. Wir haben so viele schöne Tage, Stunden miteinander verbracht. Ich könnte jetzt 5 Stunden lang hier über ihn erzählen. Geilste Geschichten. Die meisten darf ich nicht erzählen, weil das geht nicht. Ja. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Ein ganz toller Typ. Und der ist so herzensgut. Der ist so lieb. Und der weiß immer alles. Der hört immer alles. Der ist vernetzt. Und es kann jetzt schon sein, wenn ich gleich mein Telefon hole, das ist dann groß. Und ich kann dir jetzt schon genau sagen, wenn der am Telefon ist, was dann passiert. Es ist immer der gleiche Ablauf. Also wenn du den anrufst, dann macht er immer so, groß, guten Tag. Ja, grüß dich. Ja, mein steinreicher Freund. Das ist eigentlich das, was er fast immer sagt. Grüß dich, mein steinreicher Freund. Ja. Und es ist so geil. Mit dem Harald muss ich sagen, wenn ich den zum Beispiel treffe und sehe den, ne, sagen wir mal, wir sind hier oben im Fahrerlager und Harald kommt und wir stehen zusammen. Normalerweise ist es ja immer so, dass ja dann, man stellt sich ja nicht einfach dazu, das gehört sich ja nicht. Und bei uns ist das genau andersrum. Wenn ich mit dem Harald zusammen stehe, dann bildet sich innerhalb von wenigen Sekunden bildet sich eine riesige Menschentraube und es wird nur gelacht und gegrölt und es ist immer geil. Und ich muss ganz oft gehe ich vorzeitig, ich muss immer gehen, weil ich habe mich dann so müde gelacht, dass ich dann immer sage, geh immer, wenn es am schönsten ist. Ja, ein Traum. Vor 3 Jahren bei Tourenwagen Classics Hockenheim, da ich komme ins Fahrerlager und er ist direkt da und sagt dann zu mir, ich war zu Hause in Essen, ich habe im Schrank geguckt, ich habe 3, 4 alte Fotoalben mit. Können wir näher ein bisschen gucken? Ja, sag ich, das wird bestimmt lustig. 3 Tage lang immer wieder hat er diese Fotoalben rausgeholt und um uns herum eine Menschentraube. Und dann bei jedem Blatt, was der umblättert, erzählt er dir mit jedem Bild eine geile Geschichte. Es ist einfach traumhaft. Und du bist nur am Lachen. Und ich muss dann echt oft, bin ich aufgestanden, musste gehen, weil mir hat die Schnauze wehgetan vor lauter Lachen. Ich konnte nicht. Also Harald ist mein absolutes Idol, ist ein ganz toller Mensch. Und auch Angelika, seine Frau, ist immer, die beiden sind ja so unterschiedlich von dem Naturell, von den Typen. Die sind so unterschiedlich, dass die unfassbar toll zusammenpassen. Ja. Sensationell.
Kann ich bestätigen.
Wie Harald dann immer, wenn der immer so dann die ganzen Milieusprüche und die ganzen Geschichten und dann sitzt Angelika immer so daneben und hört dem so zu, schüttelt immer den Kopf und lacht, grinst mich an und sagt, das ist ein, der ist zu Hause ganz anders, das glaubst du, sagt's, ist egal. Toll. Echt toll. Ja.
Motorklassik. Die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein. www.motor-klassik.de.
Ich wollte nochmal zurück. 94 wurde das, glaube ich, hier eröffnet. Du bist eigentlich einer der ersten auch hier im Fahrsicherheitszentrum immer dabei gewesen, die ganze Zeit. Damals bist du Formel 3 gefahren. Mhm. Und da haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich, in dem Jahr 94. Du bist Formel 3 B-Cup, so hieß das damals, mit den älteren Autos gefahren, bist Vizemeister geworden. Aber du hattest, darauf will ich eigentlich hinaus, einen ganz tollen Teamchef, wo wir schon über viele Menschen reden. Sollten wir auch über den mal reden? Das sind auch so für mich manchmal so die versteckten Helden, die Teamchefs, die man gar nicht so kennt. Was war an deinem Formel 3 Teamchef so besonders und was, wer war das überhaupt?
Also ich muss dazu sagen, ich hatte ja nie dieses Glück von zu Hause aus irgendwie reich zu sein. Wir haben das, meine Eltern haben das dazu getan, was sie dazu tun konnten. Ich habe im Kartsport dann auch meines dazu getan, indem ich halt dann viel mitgearbeitet habe und dann wurde da Geld verdient. Aber ich hatte eigentlich immer dieses Glück, dass ich hatte nie dieses viele Geld, aber ich hatte immer Leute um mich herum, die versucht haben, mir zu helfen. Und das war immer mein Glück. Und das ist das, was ich heute bei vielen jungen Menschen total vermisse. So diesen unbedingten Willen, also dieses Zeigen, hey, ich will etwas, ich habe da Spaß dran, ja. Und das ist das, was mir heute verloren geht. Wenn heute ein junger Mann vor mir steht, der immer noch so einen Traum hat, eine Vision und auch diese Vision jetzt nicht komplett blöde ist, dass man sagt, ja, die Vision ist umsetzbar, die kann man, dann habe ich auch so dieses Herz zu sagen, ey, den Jungen müssen wir irgendwie helfen. So. Und irgendwie hatte ich damals auch dieses Glück. Ich habe immer Leute um mich herum gehabt, die mir irgendwie, haben wir Kröten zusammengesammelt. Und im Winter 92 war das, nee, 91, Motorshow Essen. Da hat dann ein Freund von mir gesagt, kennst du eigentlich den Hoffi? Ich sage, wer ist das? Ja, HMS, Herbert Hofmann, Hannover. Hofmann Motorsport, kenne ich nicht. Naja, dann hat er mir den vorgestellt, auf dem Stand von Renault Deutschland damals. Das weiß ich noch sehr genau. Und dann haben wir ein bisschen miteinander geredet und so. Und dann hat dann der Herbert damals zu mir gesagt, ja Junge, dann lass uns doch mal gucken, ob wir im Januar oder so mal testen können. In Hockenheim ist ja immer relativ warm, vielleicht können wir mal fahren. Und dann habe ich irgendwie damals 500 Mark zusammengekratzt. Ja? Und dann sagt er, ja komm, ich bin sowieso in Hockenheim, dann darfst du mal ein bisschen fahren. Und das war damals schon so ein sehr väterliches Verhältnis. Ich habe den Mann halt gut gefunden, ich fand den toll. Und er hatte auch keine Kinder und der Herbert war immer einer, wenn der Herbert 10.000 Euro Budget hatte, dann wurden 15 ausgegeben. Ja. Und dann durfte ich bei ihm fahren. Naja, und so war das dann. Und dann hat er irgendwie gesagt, Junge, wir müssen irgendwie ein paar Kohlen zusammenkratzen. Und dann bin ich damals, haben wir angefangen, ich glaube mit vielleicht in Summe 35 oder 40.000 Mark, obwohl man aber 150.000 gebraucht hätte für eine Saison. Und Herbert hat gesagt, wir kriegen das irgendwie hin, wir machen das. Und dann bin ich damals immer nach Hannover an den Wochenenden und habe dann immer an den Autos geschraubt. Also auch von meinen Teamkollegen. Habe Bodenplatten gefräst, habe Teile gebaut, habe mein Auto selber aufgebaut. Und alles mit einer Selbstverständlichkeit. Und am Sonntagabend um 20 Uhr nach Hause gefahren, nochmal 3 Stunden zurück nach Langenfeld und dann montags wieder normal arbeiten zu gehen. Und das war schon toll. Das war echt gut. Und ich hatte immer dieses Glück. Und der Herbert war ein toller Mensch. Muss ich auch seine Frau, die Elke. Und ich habe denen unglaublich viel zu verdanken. Und ich denke auch immer noch jeden Tag an ihn und war gut, wirklich gut. Ja. Und ich hatte eigentlich immer so dieses Glück, dass ich immer wieder Leute um mich herum hatte, die versucht haben, mir zu helfen. Und ich sag auch mal ganz grob, wenn du ein Arschloch bist, dann hilft dir auch keiner. Also du musst auch ein bisschen was dazu tun. Und viele junge Leute heutzutage, die verbauen sich ihre Karriere selber, weil sie einfach nicht so diese Wertschätzung haben oder mal bitte, mal danke. Ich habe immer Angst, irgendeinen zu vergessen, der mir geholfen hat. Ist auch bestimmt schon passiert, aber ich kann generell immer nur allen Danke sagen, die mir geholfen haben. Und und jetzt kommen wir mal auf dieses Thema Fahrsicherheitszentrum zu sprechen. Ich bin dann damals bei Herbert Formel 3 gefahren mit, weiß ich nicht, was hatten wir, 200.000 Mark. Hier Ralle und Co., die hatten damals, und Niederließen, die hatten dann 700.000-800.000 Euro Budget. Wir sind da rumgeeiert, ey, leckt mich am Arsch.
Naja. Wobei, wenn ich das einflechten darf, so ähnlich wie dir ging es ja auch dem damaligen Meister. Jörg Müller, der damals Formel 3 Meister wurde, für Marco gefahren. Der wohnte bei Herrn Doktor oben in so einem Verschlag.
Das stimmt.
Und hat auch an den Autos geschraubt.
Genau. Jörg hatte zwar dann ein Top-Auto mit Top-Material, weil der Doktor halt da investiert hat. Aber der Jörg war ja auch schon immer ein Sensationstyp, der ja immer mit Leidenschaft selber geschraubt gemacht hat. Der Jörg ist auch ein 100%iger Racer, ein geiler Typ. Und ich freue mich, dass der auch mit über 50 Jahren immer noch ein Teil der Szene sein darf. Und das sind halt so diese wenigen, die dann am Ende übrig bleiben, wo du dann wirklich sagst, ja, das sind die echten Racer. Ja, nicht diese Social-Media-Racer von heute, wo wir leider zu viele von haben, sondern auch jemand, der mit Passion Motorsport macht. Naja, und damals Formel 3 gefahren, auch kein Geld verdient. Ich war mit Jörg zusammen in der Sportfördergruppe in Köln, Bundeswehr, da haben wir auch gelacht. Da können wir nochmal einen separaten Podcast mitmachen, weil ich mit Jörg da erleben musste, leck mich am Arsch, haben wir gelacht. Naja, und naja, ja, dann 94, das weiß ich noch, Bundeswehr, und mir war langweilig, ne? Weil du musstest da einmal die Woche antreten, den Rest der Woche hattest du frei und irgendwie war das alles scheiße. Also ich konnte gar nicht so viel an meinem Rennauto schrauben, wie ich frei hatte. Und dann hat mich damals im Sommer, hat mich der Franz Wurz, vom Alex Wurz, der Vater, angesprochen. Auch ein toller Mensch, der Franz übrigens. Ganz Familie Wurz sind tolle Leute. Und da hat der Franz Wurz zu mir gesagt, du, wir machen am Nürburgring ein Fahrsicherheitszentrum auf. Wenn du Lust hast, da zu arbeiten, wollen junge Burschen da haben, die aus dem Motorsport kommen. Und dann hat er mir den Kontakt hier vermittelt und dann war das Zentrum wirklich gerade mal 2 Tage offen. Dann bin ich hier angekommen und grüß Gott, Franz Fabian war damals der Leiter des Zentrums, ein Österreicher. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, guck dir mal alles an. Wir würden vorschlagen, du machst heute mal bei einem normalen Training als Teilnehmer mit und guckst dir das aus dieser Sicht eines Teilnehmers mal an und dann hast du ja ein Bild von dem, was hier so passiert. Ich bin hier morgens reingekommen, hab mir gedacht, Klacks, ja, machen wir alles mit links, Auto fahren, wir sind doch eh die Weltmeister. Uns kann doch keiner was beibringen, hier ein bisschen rumrutschen, ist doch ein Scherz, ja. Ja, Pustekuchen. Da bin ich hier in diese Theorieräume rein, habe mich dann bewusst in die letzte Reihe gesetzt und habe mir gedacht, hältst du mal die Klappe, ne? So. Und dann fangen die vorne an zu erzählen und dann wurde es auch schon sehr früh sehr spannend, so mit Reifentheorie, da waren viele Sachen bei, die ich nicht kannte. Dann fing der an mit Kampscher Kreis, Kraftverteilung, Beschleunigung, Bremsseitenführungskräfte, habe ich noch nie gehört. Ja, und da ist mir erst mal bewusst geworden, ich sage, ach so, deswegen ist das so komisch, wenn ich relativ hart auf der Bremse stehe und baue einen Lenkwinkel auf, na, dann müsste ich vielleicht mal die Bremskraft reduzieren. Dann habe ich so angefangen, hat das Klick, Klick, Klick gemacht, dass ich ein Verständnis für die Physik bekommen habe. Ich habe vorher alles immer nur intuitiv irgendwie gemacht. Und dann sind wir raus in die Praxis und da habe ich dann gemerkt, scheiße, du kannst wirklich nicht viel. Man hat zwar das Talent dazu, also man macht es ein-, zweimal falsch und dann kann man es auch richtig machen. Aber ich habe dann für mich erkannt, dass da ein Riesenpotenzial für mich existiert, dass ich ein besserer Autorennfahrer werde. Ja, ja, und so war das dann. Und zur gleichen Zeit, mein bester Freund Timo Kluck, der hat dann auch hier, wollte auch hier arbeiten. Sascha Maaßen war noch mit hier, Dirk Adorf. Aber Timo und ich, wir waren dann eigentlich durch diese räumliche Nähe. Ich habe dann damals mir ein Zimmer hier angemietet. Und dann war, seit 94 lebe ich ja fest hier. Ich war zwar immer schon viel hier, aber 94 hatte ich dann ein Zimmer. Und dann habe ich hier eigentlich jeden Tag gearbeitet. Und das Lustige war, dann hieß es, ich soll eine Ausbildung machen. Ja, mal gucken, wie lange, müssen wir mal sehen. Und ich bin hier irgendwie einen Tag draußen mitgefahren als Lehrling. Und am dritten oder vierten Tag hieß es auf einmal, ja, wir haben zu wenig Instruktoren, da ist was schiefgelaufen. Menzel, du machst jetzt Fahrsicherheit, Training. Ich kann das nicht. Doch, du kannst das, merkt keiner. Und so war das wirklich. Und dann bin ich dann raus mit der Gruppe so und denke mir, boah, alles alleine machen, habe ich auch alles. Und ich habe einfach was gemacht, alle waren begeistert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Learning by Doing funktioniert. Und ja, und seitdem bin ich immer, ich habe dieses Zentrum mit aufgebaut. Die ersten Jahre waren wir hier wirklich auch, haben hier fast nur Motorsportler gearbeitet. Junge Motorsportler, macht heute keiner mehr. Es macht keiner mehr. Es gibt keinen mehr, der das machen will. Für uns war das früher geil. Wir konnten den ganzen Tag Auto fahren. Wir haben ja abends, wenn die Teilnehmer weg waren, dann haben wir ja unsere Autos oder irgendwelche Autos genommen und dann sind da draußen die Fetzen geflogen. Aber frag mich wie. Es ist völlig eskaliert. Wir sind ja stundenlang haben wir versucht, irgendwas mit Autos zu machen. Es ist völlig außer Kontrolle geraten. Wir haben ja mal den Unimog genommen und sind mit dem Unimog übers Gelände und dann rückwärts über die Hydraulikplatte und mit verbundenen Augen und unfassbar. Und wir haben viel gelacht und viel Scheiße gebaut, muss ich sagen. Wir hatten sogar mal völlig eskaliert, ist es mal, wir haben damals sehr viel für Automotorsport TV. Die waren ja damals auf Vox, ja. Und dann gab's ja immer die Fahrsicherheitstipps von und mit Christian Danner.
Genau.
Genau. Und das Lustige war, die ganzen Dinge rund ums Fahren haben wir gemacht. Also der Christian kam eigentlich immer nur und hat die Aufsage gemacht. Das dürfen sie nicht. Was passiert, wenn wir dieses und jenes machen? Aber die ganze Action, die da lief, die kam von uns. Timo, ich und ein paar andere, dann sind wir hier rumgeballert. Ja. Und im Rahmen dessen haben wir mal irgendeine Geschichte gemacht mit Ausweichen, wenn ein Geisterfahrer kommt. Und dann haben wir auf der Döttinger Höhe haben wir da gedreht. Und dann haben wir auch Kontakt gemacht, also dass die Autos sich treffen und wenn dann die schleudern. Also wir haben uns da schon sehr viel Mühe gegeben. Jetzt hatten wir dann hier so 3-4 alte Autos, die auch schon ein bisschen verbeult waren. Die Teilnehmer verlassen das Gelände. Ich sitze mit dem Timo da zusammen, Tasse Kaffee. Und dann gucke ich den Timo und sage ich, ich habe eine Idee. Dann sagt der Timo zu mir, ich auch, ich habe die gleiche. Wir haben gar nicht gesagt, was wir machen. Wir wussten beide, was wir wollen. Super. Dann haben wir das Tor abgeschlossen hier oben, haben uns jeweils so ein altes Auto genommen. Und dann haben wir hier draußen, muss man sich mal vorstellen, wir machen im Vorfeld Fahrsicherheitstraining, ja, und gehen hin, schließen ab, nehmen diese Autos und zerstören die hier mit Kontaktfahren. Wir haben uns hier, solange die Autos rollen konnten, sind wir uns einfach nur gegenseitig in die Karre gefahren. Es hat geknallt und gescheppert. Es ist ein Traum. Wir hatten wohl Helme auf. Wir haben gelacht. Du konntest nicht mehr erkennen, welche Autos das waren. So zerstört waren die. Ja, das ist wie bei Stefan Raab gewesen hier. Ja, genau so sahen die Autos danach aus. Und es war ein Traum. Und wir haben gelacht. Ich konnte noch nicht mal mehr. Da habe ich, genau, ist auch geil. Da gehe ich hin, halt an und wollte dem Timo irgendwas sagen und mach die Tür so auf und sagt zu ihm so, komm mal, ne, fahr mal langsam. Dann nimmt der Anlauf, fährt auf mich zu und ich habe im letzten Moment noch die Tür zugezogen und fährt mir voll so in die Seite rein und reißt mir die halbe Tür auseinander. Ich konnte noch nicht mal die Tür aufmachen. Ich musste am Schluss aus dem Schiebedach aussteigen, weil die Türen nicht mehr zu öffnen waren. So, und dann haben wir angefangen, haben wir versucht aufzuräumen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn so Autos sich zerlegen in ihre Bestandteile, wie viel Trümmer, Glasscherben, Zierleisten, das ist Stoßstangen, alles lag da. Da haben wir dann grob eingesammelt, den Unimog geholt, einmal durchgekehrt, aber man konnte noch sehr deutlich erkennen, was passiert ist. Am nächsten Tag, weiß ich noch genau, war irgendwie, wir waren draußen, klingelt Telefon, Franz Fabian, unser Chef. Wir sollen mal bitte sofort ins Büro kommen. Er betont sofort. Ja, wir haben genau gewusst, was los ist, weil wir haben ja gesehen, wie er vorher übers Gelände gefahren ist und hat die Trümmer noch gesehen. Ne? Er hat auch die Autos gefunden, die dann komplett zerstört, versteckt hier unten im Wald standen. Dann sind wir zu ihm ins Büro und das war ein Traum. Und dann hat er uns angefangen, aber sowas von flott zu machen. Der hat dann mit uns rumgebrüllt, hat gesagt, seid ihr deppert, ihr Vollidioten, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind das Fahrsicherheitszentrum und da gehen meine Spezialisten hin und zerstören die Autos. Wenn da was passiert wäre, ein Skandal, wenn die Bild-Zeitung und der Express und das geht gar nicht, seid ihr deppert, habt ihr... Und wir hören dem so zu und denken uns, scheiße, der hat recht, ne? Der hat auch noch recht. Er hat ja wirklich recht, wenn da was passiert wäre. Wir haben ja noch abgeschlossen hier oben, wir wären ja nicht mal seiner reingekommen. Uns hätte ja keiner gefunden hier. Und dann hat der uns lang gemacht und lang, wir stehen, wir werden immer kleiner und ich denke mir, boah, scheiße, der schmeißt uns raus, gell. Und dann am Schluss steht er dann da und dann wurde er richtig böse, hat uns, also da hat er nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf, hat er uns dann angeschrien, hat gesagt, der Gipfel wäre, dass wir ihm nicht angerufen hätten, er hätte auch gern mitgemacht, gell. Ja, so war das. Und dann haben wir alle gelacht und dann hat er nur gesagt, Jungs, seht zu, dass er die Scheiße irgendwie zusammenräumt und beim nächsten Mal ruft er mich wirklich an. Ja. Ja, so war das hier früher. Tolle Zeit.
Formel 3 war dann schwierig, fehlte immer so die Zeit, ja. Und auch sonst was. Du bist dann BMW-Werksfahrer geworden,
ja.
Im STW.
Supertourenwagen war Super-Touren. Das damals, ja genau. Das war ja so der legitime Nachfolger der DTM, ne? war eine tolle Geschichte, waren zwar nur 2-Liter-Motörchen, hatten nur 300 PS, aber der Sport war gut, 7, 8 Hersteller, weltweit, das war schon geil. Das ist ungefähr so das, was heute GT3 ist, aber so von den Möglichkeiten anhand der Hersteller. Aber damals war das halt auch Werksengagements. Und da bin ich BMW Junior geworden. Ja, ich bin 96, hatte ich dieses Glück, zwei Rennen zu fahren zu dürfen für den Manfred Lauderbach auf einem privaten 95er Auto. Da war Avus und dann war hier Nürburgring. Und hier am Nürburgring mein großes Heimspiel, da war ich natürlich motiviert. Dann ist uns freitags im freien Training, ist mir beim Rausfahren aus der Box, ist der Motor explodiert. Ist ein Ventil abgerissen, Motor, Schrott. Wir hatten keine Kohle, keinen Reservemotor. Und dann einpacken. Naja. Und dann habe ich damals einen guten Freund, den habe ich immer noch, ein guter Freund, der kannte den Paul Rosche. Und der hat immer zu mir gesagt, wenn du mal Hilfe brauchst, dann ruf mich mal an, dann rede ich mit dem Paul mal. Und ich habe das aber nie so, ja, gibt ja viele Menschen, die mir erzählen, wen sie alle kennen. Naja, da habe ich ihn angerufen. Ich sage immer, du hast mir mal erzählt, du würdest den Paul Rosche kennen, ja? Ich sage, ja, ich habe jetzt hier ein Problem, so und so und so. Und dann sagt er zu mir, ja, ich rufe zurück. Okay, ja. Viertelstunde später klingelt Telefon, da hieß es dann, ja, du sollst bitte mal im Fahrerlager zu dem Klaus Mählein gehen. Das ist der zuständige Mann für die STW Deutschland und der mit dem sollst du sprechen. Aha. Ich da hingegangen. Da hat mich der Klaus Mählein, auch ein toller Typ, hat er mich erstmal flott gemacht und mit mir geschimpft. Ja, so macht man keinen Motorsport. Das geht so nicht. Ich sag, ja, wissen Sie, wir haben keine Kohle. Ich will aber Formel 3, da geht's nicht weiter, kein Geld. Ich sag, Tourenwagen ist meine Option. Ich habe das gemacht einfach, um Erfahrung zu sammeln, so ein Auto kennenzulernen und sich hier in der Szene irgendwie zu zeigen. Und dann hat er geschimpft, sagt er, ja, wir verkaufen Motoren, wir verschenken nichts. Es gibt hier bei uns ein Kundensportprogramm, da könnt ihr Motoren kaufen. Ich sag, ja, haben wir nicht. Ja, so geht das. Ja, er würde sich melden. Da bin ich da raus, hat mir gedacht, ja, das war's. Ne? Also der hat mich jetzt so, wie hat mich so in die Schranken verwiesen. Er hat aber recht mit dem, was er sagte. So geht's halt nicht und so. Naja, und dann bin ich zu meinem Team, habe ich gesagt, komm, wir packen ein. Ich sag, da kommt nichts und so. Da uns kann keiner helfen. So geht das nicht. Und dann waren wir so am Einräumen und da weiß ich noch wie heute. Dann geht die Tür auf und dann kommt einer der BMW Werksmotorenmechaniker rein, der Preuner Franz. Der war ganz markant. Der hatte so schneeweiße Haare und eine Brille. Und dann kam der so ans Auto, ohne zu fragen, macht die Haube auf, guckt rein und ist dann so am Murmeln, nur die Ölleitung müssen wir umbauen, nur du lässt Post schon irgendwie. Und macht die Haube zu und wir gucken uns alle an, denken, hä, was läuft hier, ne? Und auf einmal geht das Rolltor hoch, dann steht der Preuner Franz da und der Klaus Mährlein und dann schieben die so eine BMW Motorsport Flight Case bei uns in die Box rein, stand dann drauf, BMW Motorsport, ja, P2L Ring, glaube ich, und so. Und dann sagt der Mährlein zu mir, du, das ist der Motor vom Poldi, aus dem Poldi seinem Auto, den haben sie ausgebaut, der geht zur Revision und naja, die 300 Kilometer mit dir, die schafft er auch noch. Viel Glück. Dann haben wir diesen Motor eingebaut. Am nächsten Morgen, samstags, wir sind ja bis dahin keinen Meter gefahren, hat es in Strömen geregnet und dann gab es ja damals Vignettenreifen. Also dass du als Kunde hast du nur Kundensportreifen aus dem Katalog bekommen. Und dann gab es diese Spezialreifen für die Hersteller. Und so ein Slick war mindestens 1,2 Sekunden schneller wie ein Kundenreifen. Aber das Gleiche gab es auch mit Regenreifen. Dann bin ich damals mit Josef Schneider hier von Michelin, habe ich gesagt, Josef, den kannte ich dann auch hier durchs Versicherungszentrum. Ich sage, Josef, du musst mir jetzt dringend helfen. Ja, was denn? Ich sag ja, so und so, es regnet und so. Ich habe jetzt einen Motor von BMW drin. Ich brauche jetzt auch einen geilen Reifen, weil das ist meine Chance, um irgendwie zu zeigen, dass ich auch mit einem Vorjahresauto vielleicht glänzen kann. Ja, hat er gesagt, darf ich nicht. Aber er hat gesagt, der Standardreifen, der P2A, sagt er, der müsste jetzt bei dem Wetter auch funktionieren, sagt er. Vertrau mir, gib Gas, hab Spaß und es wird schon irgendwie gehen. Naja, und in der Tat, der Reifen hat wirklich funktioniert. Es war recht kühl und dann ging der Reifen ganz gut. Und dann war ich die ganze Zeit im Regen schnellster BMW. Und das war geil, ne? Das war geil. Das weiß ich noch, da kam dann der Preuner Franz, der Motorenmann, noch bei uns in die Box und hat mir dann so während des Trainings hat er mich gefragt, wie es läuft, ob der Motor gut ist. Ich sag, toll. Und dann sagt er, ja, endlich meckert mal keiner. Und dann sagt er, mach weiter, gib Gas. Und dann kam der Klaus Mährlein auch einmal rein, hat er gesagt, Respekt, toll. Naja, und zwei Wochen später, weiß ich noch, dann war ich hier wieder am Arbeiten, wie immer. Und dann klingelt während des Trainings klingelt mein Telefon, Münchner Nummer. Und da habe ich irgendwie geahnt, dass das BMW sein muss. Und da habe ich zu meinen Teilnehmern gesagt, so, alle stehen bleiben, ich muss telefonieren. Ist wichtig, ich erkläre es euch später. Ich habe gesagt, wir machen länger Training, ich muss telefonieren. Und dann war dann, in der Tat, war BMW Motorsport dran. Und dann hieß es, ja, hallo Herr Menzel, wir wollen Sie einladen zu einer Sichtung und so und so, dann und dann. Ich sag, boah, toll. Sollen wir für Sie in der Pistenklause ein Zimmer reservieren, also bei Sabinchen, bei Uschi? Dann sage ich, nee, ich bin Heimschläfer, ich schlafe zu Hause. Oh, das wäre ja toll. Da würde sich die Firma freuen, hätten sie weniger Geld auszugeben. Wäre sehr sympathisch, dass ich zu Hause schlafe. Naja, und dann war hier oben eine Sichtung, war Steve Soper dann da und da waren dann so 6, 7 Fahrer und die Sichtung habe ich dann gewonnen, ja. Und so hat das angefangen. So bin ich auch wieder zu meinem Vertrag damals gekommen, ne? Und ich will einfach nur wirklich allen auf den Weg geben, wenn man etwas wirklich will, hart dran arbeitet und kämpft, es gibt immer wieder Türen, die aufgehen, immer wieder. Ja, man muss halt einfach nur beißen und wollen, ne? Das war dann so meine Eintrittskarte, zumindest mal, dass ich sage, jetzt verdiene ich mal ein bisschen Geld mit Motorsport. Ja.
Da können wir jetzt noch ganz viel erzählen, aber ich kriege immer so ganz hektische
Zeichen schon. Ja, wir haben, glaube ich, das Tape-End-Zeichen schon bekommen.
Eine Frage noch. wenn ich darf, die interessiert mich. Dann kommen wir auch zurück zur Deutschen Rennsportmeisterschaft. Erste Rennen, die du hier geguckt hast. Ich glaube, ein Auto, was du mal fahren konntest beim Testen, also jetzt als historisches Auto, war dieser Zackspeed Capri Turbo.
Ja.
Wie war das für dich? Also das ist ja eigentlich das Überauto gewesen dieser Gruppe 5 Zeit, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Immer gewechselt, war in einer großen Division, dann in einer kleinen Division und so weiter. Ein unglaubliches Auto, ein toll gemachtes Auto. Wie war es für dich, da einzusteigen und mal ein paar Runden zu drehen?
Toll, natürlich für mich auch, weil das halt die Autos sind, die mich ja als kleiner Junge inspiriert haben, Autorennen fahren zu wollen. Und ich habe ja wochenlang auf der Carrera-Bahn dann hatte ich ja diesen Mampe Zackspeed Turbo Capri vom Hans Heyer, ja. Dem bin ich da rumgerutscht. Dann hatte ich, glaube ich, noch einen Jägermeister, hatte ich auch noch, und also traumhaft. Ja, das war dann so. Letztes Jahr hat mich dann der Mike Sturzberg kontaktiert, der mit dem Heinz Schmersal. Der Heinz ist ja der Besitzer von dem von dem Capri. Das Auto wird ja bei Rüdel in Duisburg gebaut, und den Robert Rüdel kenne ich auch sehr gut. Er baut ganz, 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 ganz tolle historische Autos, Escort und jetzt auch den Capri. Ganz toll, wie neu. Es ist ein Traum, die Autos zu sehen. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mit dem Auto fahren könnte. Beide hatten keine Zeit. Ich soll bitte einen Tag lang in Hockenheim einfach nur fahren, fahren, fahren. Die wollten Kilometer machen, um einfach zu sehen, dass das Auto hält, dass was kaputt geht und alles haltbar machen. Und dann so bin ich dann wirklich zu dem Glück gekommen, in Hockenheim sehr, sehr lange und sehr viel mit diesem Auto fahren zu dürfen. Gibt's auch so Videos von, wo ich dann so weine und sage, ach, ich habe eine Blase am Fuß, ich habe eine Blase an der Hand. Und dann sage ich aber, scheißegal, es war geil, ja, weil es halt ein richtiges Autofahren war. Und du musstest da an dem Getriebe rumrühren, keine Servo, drei Pedale, schweineheiß unten drin. Es war einfach nur toll. Und das waren für mich damals echte Gladiatoren. Ja, der Klaus hat dann gesehen, dass ich gefahren bin. Und dann schreibt er mir sofort und sagt dann zu mir, weißt du eigentlich, dass ich mit der Kabine, was ist er gefahren? Betonstein, also irgendeine Siebener Zeit, wo der nur unwesentlich langsamer war, hochgerechnet auf das, was der Stefan Belloff gemacht hat. Ja, also das sind so, die Autos waren damals richtig schnell. Mhm. Und der hatte wirklich auch Abtrieb. Also das Auto fuhr sich echt schön. Ganz toll. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und an dem Tag in Hockenheim, das war ein so normaler Testtag, dann auch jeder kam an und hat sich dieses Auto angeguckt und das ist toll, so diese Zeitreise. Und dann, wenn diese Menschen vor dir stehen mit leuchtenden Augen, und dann erzählt dir jeder seine Geschichte zu so einem Auto. Ja. Und den Harald Ertl fand ich halt damals auch schon klasse, ne, mit seinem Zirbelbart und ja. Mhm. Ja, ich hatte schon Glück, auch dass ich das Glück habe, jetzt hier Tourenwagen Classics zu fahren, wo ich ja immer auf meinen alten Freund Harald Groß treffe. Und dann mit 2.0 Automotive, wo ich ja auch meine beiden M3s restauriert habe, die haben ja auch zwei M3s in diese laufen lassen, beides 88er Autos, ein Zackspeed M3 und ein Alpina, ein originales Alpina Auto, beides originale Autos, keine Nachbauten, keine Huddel und Frickel und Fünflochfelgen Büchsen, sondern richtige Rennautos. Jetzt kommt wieder wie am Anfang, ne? Ich bin da ja sehr, sehr, sehr penetrant, wenn es darum geht, Originalität, und ich mag so schlecht gemachte Nachbauten nicht. Also wenn, dann muss der Nachbau perfekt sein. Aber nicht so ein bisschen hier, ein bisschen da. Also dann das ist nicht mein Ding, ja. Ja.
Ich denke, das ist deutlich geworden. Deutlich geworden ist auch eine Emotionalität und eine klare Linie, eine klare Meinung, wie man sie selten trifft, was ich sehr, sehr erfrischend finde. Vielen, vielen Dank, Christian
Menzel. Die mir auch oft zum Verhängnis wird. Ja.
Ich fand's sehr, sehr unterhaltsam. Es war ein grandioser Podcast. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht und wir haben wirklich gelacht. Also das ist toll. Ganz, ganz lieben Dank. Und ja, das war's mit Motorklassik trifft Helden in Anführungszeichen der Automobilgeschichte. Ein bisschen ist Christian Menzel vielleicht auch ein Held. Okay, er ist kein Held. Also Motorklassik trifft Christian Menzel und ich freue mich einfach. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Christian. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Automotorensportfahrtsicherheitszentrum am Nürburgring. Ein Riesenvergnügen. Es ist eigentlich viel zu kurz. Also wir müssten eigentlich noch viel länger reden. Vielleicht können wir auch noch mal einen zweiten hin dran hängen. Mich würde es tierisch freuen, Christian.
Und mit dem Harald zusammen.
Mit dem Harald zusammen. Das wäre zum Beispiel eine Riesenshow. Ja. Das stimmt. gute Idee. Wir gucken, ob wir es realisiert kriegen. Und dann machen wir es auf jeden Fall. Also von mir auch wirklich ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon so lange irgendwie miteinander zu tun, sehen uns immer wieder. Wir haben aber nie irgendwie lange uns unterhalten. Aber Stress. Jetzt haben wir das mal geschafft. Ja. Dankeschön dafür.
Ich bedanke mich auch und ich finde es auch sehr wichtig, dass man versucht, so ein bisschen diese Dinge, also wenn Leute Herzblut, Motorsportler, also auch der Fan ist ja ein Herzblut, Motorsportler in dem Moment, wenn man den Leuten so ein bisschen was erzählen kann. Ich freue mich ja umgekehrt genauso. Deswegen ist es immer schön, wenn wir wirklich den Leuten, ja, genau wie unsere Sabine, die uns jetzt verlassen hat, sie hat auch viele schöne Dinge uns hinterlassen und ich denke, das ist wichtig, dass unsere nächste Generation vielleicht auch noch ein bisschen was hören darf von dem, was wir so erleben durften. Danke.